war, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld, dass Gottes Sohn am Kreuz verblich, o wundersame Huld. An dem Kreuz wacht der Morgen mir an und des blinden Augen ward auch getan. Denn ins Herze ließ mich der Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Trug meine Sünde das Gotteslamm, galt mir sein Herzensschrei. Dann seh ich erst am Kreuzestamm, was Gottes Liebe sei. An dem Kreuz wacht der Morgen mir an und des blinden Augen ward getan. Denn ins Herze ließ ich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Die Schuld mit Tränen heilen kann ich nie dir zahlen ab. Hier, Jesu, nehm ich selber an, ist alles, was ich hab. An dem Kreuz wacht der Morgen mir an und des blinden Augen bald aufgetan. Denn ins Herze ließ sich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein.
Ja, guten Abend von meiner Seite. Zu dem heutigen Abend: Verlorenheit hat viele Gesichter, und das Gesicht, was wir uns heute anschauen wollen, ist schon etwas für viele vielleicht schöner als gestern. Gestern war das Schaf, heute ist das ein Geldstück, schaut man gerne lieber an, glaube ich. Aber ich glaube, dahinter verbirgt sich eine sehr große Tiefe, über die wir heute Abend nachdenken wollen. Und ja, wie auch an jedem Abend möchte ich das auch heute wieder so machen, dass wir am Anfang, um zu verstehen, worum es eigentlich geht, so uns, heute habe ich zwei kleine Filmchen mitgebracht, um ein bisschen zu zeigen, worum es geht. Verlorenheit, verloren durch falschen Umgang.
Es ist heruntergekommen, aber es schwimmt noch. Das erste Foto vom Geisterschiff. Wie andere Schiffe war auch der Fischtrawler vor einem Jahr von der Naturgewalt des Tsunami mitgerissen worden. Der Trawler wurde aber nicht an Land geschleudert, sondern hinaus aufs Meer vor Japan. Dass die kanadische Marine während eines Kontrollfluges den führerlosen Kutter entdecken würde, 8000 Kilometer von Japan entfernt, auf der anderen Seite des Pazifik, damit hatte niemand gerechnet.
Ihr müsst euch mal vorstellen, während der Tsunami so über Japan hinwegrollte, ist da einfach ein Schiff, hat sich gelöst vom Hafen und es trieb über 8000 Kilometer führerlos, ohne dass irgendeine Person auf dem Schiff drauf war. Und es ist 8000 Kilometer in Richtung kanadische Küste getrieben, von Japan nach Kanada. Und ein verlorenes Schiff, das war voll mit Öl und der Reeder, dem das gehörte, der hat das direkt verleugnet, hat gesagt, will ich nichts mit damit zu tun haben, gehört mir nicht, will ich nicht haben. Die kanadische Marine hat dieses Schiff versenkt. Es ist etwas passiert im Leben, was dieses Schiff losgelöst hat, und dieses Schiff wollte nachher niemand mehr haben. Es war unterwegs, führerlos, ohne Steuermann oder Steuerfrau, wie auch immer, ohne Menschen an Bord. Das ist einmal die Sache. Und dann habe ich noch eine Sache. Und zwar, wir werden gleich eine Familie sehen, ein Vater, Mutter und ein Kind. Und achtet besonders, wir werden keine Worte dort hören, aber achtet besonders auf das Kind. Wird dargestellt, Vater und Mutter streiten und wer geht verloren? Das Kind. Verloren durch falschen Umgang ist unser Thema heute Abend. Das heißt, ich glaube, dass es sehr viele Menschen sind, die verloren sind in allen Richtungen, weil sie nicht selber schuld sind an dieser Verlorenheit. Da haben andere Menschen, also Schicksalsschläge, wie das bei dem Schiff war, da war eine Naturkatastrophe, was auch immer. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die dazu führen, dass Menschen verloren sind. Und ich möchte das auf dieser Ebene heute Abend vorstellen. Und in erster Linie, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt. Dieses Buch heißt Du sollst leben, und zwar von einer Schriftstellerin, sie heißt Heather Hornbeck. Ich habe das Buch gelesen, es ist eine interessante Geschichte. Ein Mädchen von vier Jahren erlebt einen Schicksalsschlag, der ohnegleichen ist. Diese vier Jahre alte Heather wird von ihrer eigenen Mutter im Auto überrollt. Mit vier Jahren. Sie beschreibt das in ihrem Buch und was danach so passierte. Und ich lese mal einfach einen kurzen Auszug. Als Mama in die Sonne herauskam, saßen wir schon im Auto und warteten auf sie. Rebel, das ist ihre Schwester, und Kenny, ihr Bruder, saßen hinten. Ich kniete auf dem Beifahrersitz, lehnte mich gegen die Tür und quasselte wie immer wie ein Wasserfall. Die Tür hinter mir sah aus, als sei sie fest geschlossen. Aber das war sie nicht. Sie war nicht richtig eingerastet. Nur weil das Auto schräg stand, blieb sie zu. Mama kam ganz gestresst, sprang ins Auto und fuhr rückwärts aus der Parklücke raus, wobei sie den liebenswerten Klang meiner dauernden Geplappers zwar wahrnahm, aber nicht wirklich hinhörte. Als das Auto rückwärts einen Bogen nach links machte, bergab, wurde die Beifahrertür durch die Fliehkraft aufgedrückt und ich fiel heraus. Das alles passierte in einem Wimpernschlag. Ein einziger Augenblick veränderte für immer unser Leben und unsere Zukunft. Meine, die meiner Mutter und meiner ganzen Familie. Mama schaute beim Rückwärtsfahren über die linke Schulter und sah nicht, wie ich herausfiel. Als sie hörte Rebels Schreckensschrei, ein durchdringendes, angsterfülltes Kreischen, das sie ihr ganzes Leben lang nicht vergessen so würde, instinktiv trat sie auf die Bremse und brachte das Auto zum Stehen, noch bevor sie sich umdrehte und die offene Tür und den leeren Sitz neben sich sah. Mama flog förmlich aus dem Wagen. Sie war einen fürchterlichen Angst gepackt und ihr Innerstes verschlang sie. Sie bekam keine Luft mehr und merkte gar nicht, wie ihre Füße den Boden berührten, als sie vorne ums Auto herumlief. Wie gelähmt vor Entsetzen stand sie da. Was sie sah, traf sie wie ein Vorschlaghammer. Ich lag auf dem Rücken, auf dem Asphalt, das Vorderrad des Kombis auf meinem Bauch. »Oh Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir«, schrie sie, während sie ins Auto zurückraste und sich in das Steuer setzte, und dann erstarrte sie für einen Augenblick, schien die ganze Welt stillzustehen. »Soll ich vorwärts oder rückwärts fahren? Oh Gott, soll ich vorwärts oder rückwärts fahren?« eine qualvolle Entscheidung. Wie soll sie die richtige Wahl treffen? Sie konnte es nicht, aber sie musste es auch nicht. Das Nächste, was sie wahrnahm, war, dass das Auto nicht mehr auf mir stand. Es war bewegt worden, Mama wusste nicht wie. Sie konnte sich absolut nicht mehr daran erinnern, irgendwas getan zu haben. Ein kleiner Auszug aus diesem Buch. Es ist sehr interessant, sehr empfehlenswert zu lesen. Ein Schicksalsschlag von dieser Heather. Und wisst ihr, sie hat fast alle ihre Organe waren zerquetscht, aber sie hat überlebt und sie hatte ungefähr circa 200 OPs hinter sich. 200 OPs in ihrem Leben. Und das Interessante ist, wie sie aus dieser ganzen Situation heraus zu Gott gefunden hat und wie sie nachher sogar noch Mutter geworden ist, ist eine ganz interessante Geschichte. Liebe Zuhörer, wir reden über Verlorenheit, über Verlorengehen, nicht durch unser eigenes Verschulden. Gestern haben wir über Ablenkung geredet, dass jemand verloren geht, weil er abgelenkt ist. Heute reden wir über etwas, was ein Mensch eigentlich gar nicht für kann. Aber über welche Verlorenheit reden wir? Und ich möchte, dass wir auch jeden Abend diese Folie wieder, die ich auch gestern gezeigt habe, euch vorstellen. Was bedeutet diese Verlorenheit, über die wir reden? Die Bibel nennt diese Verlorenheit Sünde oder sie nennt Menschen, die verloren sind, Sünder. Das ist die Definition der Bibel. Das habe ich nicht mehr ausgedacht, sondern darüber redet die Bibel sehr klar und sehr deutlich. Sünde ist nicht eine moralischen Fehltritt, eine falsche Tat, die man begangen hat oder dass man da irgendwie falsche gestohlen, gelogen. Das sind in erster Linie Früchte dieser Sünde. Aber die Sünde als solches ist eher ein Zustand des Getrenntseins von Gott. Also so beschreibt die Bibel das als Verlorenheit. Und zwar Sünde ist Absonderung von Gott, Trennung von Gott, damit auch Trennung vom Leben im umfassenden Sinne, wie Gott es sich gedacht hat. Sünde ist aber auch Zielverfehlung. Wir sind in einer falschen Richtung unterwegs. Das heißt, Menschen können als Sünder sein oder verloren sein, auch wenn sie moralisch ein sehr hochwertiges Leben führen. Wenn sie also nicht lügen und nicht stehlen und wenn sie wirklich sehr moralisch hochwertig leben, sind sie trotzdem Sünder, weil sie getrennt von Gott sind. Sind sie trotzdem verloren, weil sie keinen Kontakt, keine Beziehung zu Gott haben. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz hat Jesus Christus eine Möglichkeit der Rettung geschaffen. Und zwar diese Rettung heißt, in Beziehung mit Gott zu kommen. Also eine Vater-Kind-Beziehung mit Gott zu bekommen durch Jesus Christus. Gerettet wird ein Mensch durch eine persönliche Entscheidung für Jesus. Das ist ein sehr wichtiger Faktor, deshalb reden wir eigentlich und bitten auch am Ende immer wieder über sein Leben nachzudenken und eine persönliche Entscheidung zu treffen. Die Rettung eines Verlorenen ist nur zu seinen Lebzeiten möglich. Also ich kann nicht gerettet werden, wenn ich schon tot bin und andere für mich irgendwas sagen, investieren oder beten oder was auch immer. Es ist nur zu meinen Lebzeiten möglich, diese Rettung, die Jesus für mich am Kreuz vollbracht hat, in Anspruch zu nehmen. Im ewigen Leben nach dem Tod des Menschen gibt es nur zwei Aufenthaltsorte für den Menschen. Für die Geretteten den Himmel, für die Verlorenen die Hölle. Soweit die Definition über die Verlorenheit, über die wir eigentlich reden. Nun kommen wir zu dieser Geschichte, die wir auch gerade in der Schriftlesung gelesen haben. Da geht es um eine Frau, sie besitzt 10 Münzen. Es handelt sich vermutlich um eine Drachme, eine 4,3 Gramm schwere silberne griechische Münze. Eine solche Münze ist der gängige Tageslohn eines Arbeiters. Nun, bäuerliche Frauen trugen ihr Münzgeld in einem festgeknoteten Lappen bei sich, also wie in der Schürze quasi, so trugen sie das Geld in einem so einem Knoten zusammengebunden. Damit konnten sie Essen besorgen und für den Unterhalt der Familie sorgen. Die Höhe der Summe deutet darauf hin, dass das Geld für eine längere Zeit, 1 bis 2 Wochen, reichen musste, was die Frau bei sich hatte. Der Knoten hatte sich wohl gelöst und die Münze ist herausgefallen. Eine Unachtsamkeit, für die die Frau selbst verantwortlich war. Sie hatte den Knoten nicht fest genug zugebunden. Und so hat sie dieses Geld verloren. Und Worüber reden wir, wenn wir über diese Verlorenheit reden? Verlorene Münze, sie ist nicht verfügbar und somit hat sie auch keinen Wert. Man kann mit ihr nicht einkaufen, man kann sie nicht gebrauchen. Die Münze ist irgendwo verloren, irgendwo zwischen irgendeiner Ritze reingefallen und hat damit auch keinen Wert. Wir reden über Menschen heute Abend, die keinen Zugang zu Gott haben. Wir reden über Menschen, zu denen Gott keinen Zugang hat. Wir reden über Menschen, die sich als Menschen zweiter Klasse fühlen. Wir reden über Menschen, die sich minderwertig fühlen. Und es sind nicht wenige. Laut Psychologen gibt es sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, die sich minderwertig vorkommen. Sonst würden die Psychiater nicht ihr ganzes Wartezimmer komplett voll haben. Wusstet ihr, dass Minderwertigkeitsgefühle sind neben den Angstgefühlen die häufigsten Gefühle der Menschen? Gehen wir mal kurz zu der Minderwertigkeit. Anzeichen von Minderwertigkeit. Ich glaube anderen nicht, wenn sie sagen, dass sie mich mögen. Ich glaube ihnen einfach nicht. Ich werte Lob ab, indem ich mir sage, der will nur etwas von mir, deshalb lobt er mich. Oder wenn der wüsste, wie ich wirklich bin, dann würde er mich nicht loben. Wenn mich jemand lobt, verweise ich sofort auf meine Schwächen. Ich will alles hundertprozentig machen. Ich begründe Erfolge damit, dass das war Zufall oder Glück. Ich begründe jeden Misserfolg damit, ich bin ein Versager. Ich bin leicht verletzbar und kränkbar durch die Meinung und durch die Handlung anderer Menschen. Das sind so Anzeichen von Minderwertigkeit in meinem Leben. Nun, wer hat diese Münze verloren? Die Münze ist ja nicht selber weggerollt. Es gab keine eigene Entscheidung der Münze. So, das ist ja auch Blödsinn. Die Münze kann keine eigene Entscheidung treffen. Diese Münze wurde verloren. Verloren nicht aus eigener Entscheidung. Verloren, weil andere Menschen unachtsam umgegangen sind. Verloren, weil andere nicht sorgfältig damit umgegangen sind. Verloren durch schwierige Lebensumstände. Verloren durch Schicksalsschläge. Verloren durch innere Verletzungen. Liebe Zuhörer, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das eigentlich so der Gegenstand des heutigen Abends wird. Ich weiß nicht, ob du innere Verletzungen kennst als Mensch. Ich glaube, niemand, der hier sitzt, kennt nicht innere Verletzungen. Ich glaube, dass niemand erwachsen wird, jung, alt, und vom Kindesalter in das Erwachsene hineinkommt, ohne innere Verletzungen zu erleben. Auch wenn wir als Eltern oft versuchen, die Kinder zu bewahren vor Verletzungen und sie zu lenken, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen, sind wir trotzdem nicht gefeit davor. Jeder erlebt innere Verletzungen. Was ist eine innere Verletzung? Eine innere Verletzung ist eine persönlich als schwer empfundene Kränkung der Gefühle, die sich im Gedächtnis haften bleibt. Und man sitzt, wenn man eine innere Verletzung in sich trägt, man sitzt wie in einem Gefängnis. Kennt ihr das? Man sitzt wie in einem Gefängnis. Liebe Zuhörer, genau dieses Gefängnis ist oft bei so vielen Menschen das größte Hindernis, Gott kennenzulernen. Sie können Gott gar nicht kennen, sie sind verloren in diesem inneren Gefängnis ihrer inneren Verletzungen. Und sie können dort nicht raus. Wisst ihr, was immer wieder passiert? Wie wirkt sich so eine innere Verletzung aus? Eine innere Verletzung bildet eine empfindliche Stelle, die beim Berühren eine massive innere und gelegentlich auch äußere Reaktion auslöst. Sicherlich schon mal erlebt, in einem Kreise mit Menschen sich unterhalten und du hast irgendetwas erzählt und plötzlich weint jemand aus diesem Kreis ganz laut los, rennt raus und du denkst, was hast du Falsches gesagt? Was hast du Falsches gemacht? Du hast diesen Menschen erinnert, eine ganz tiefe Verletzung. Du hast es nicht gewollt. Du wusstest es auch gar nicht. Das sind innere Verletzungen, die einen Menschen immer wieder aufschrecken und eine große Reaktion in einem verursachen. Liebe Zuhörer, Folgen der inneren Verletzungen lassen den Verletzten immer wieder und immer wieder leiden. Wird die empfindliche Stelle berührt, löst dies eine unangenehme Überreaktion aus. Und somit werden auch andere immer wieder verletzt. Woher kommt das, liebe Zuhörer? Nun, Wissenschaftler sagen, dass wir als Menschen ungefähr so 60.000 Gedanken am Tag haben. Ich weiß nicht, wie sie das gemessen haben. Ich habe so den Eindruck, manche haben etwas weniger, oder? Als 60.000. Wie auch immer, liebe Zuhörer, wie viel Verletzungen spielt sich gerade in unseren Gedanken ab? Man zieht sich zurück, taucht ab und versinkt im tiefen Meer des Selbstmitleides. Bin überzeugt, während wir hier zusammen sind, äußerlich gut gekleidet und mit einem Lächeln auf dem Gesicht, sind doch viele innerlich ganz tief verletzt. Wir können uns nach außen ja sehr freundlich und anpassungsfähig, vielleicht sogar fröhlich geben, aber im Innern sieht es oft ganz, ganz anders aus, liebe Zuhörer. Da ist Wut, Hass, Trauer, Bitterkeit, Schmerz, Rebellion. In der Seelsorge spricht man von inneren Verletzungen. Das tut weh. Da werde ich mit einer Sache einfach nicht fertig. Das sitzt wie ein Stachel in mir und ich weiß nicht, wohin ich mich damit wenden kann und darf. Es bleibt verborgen, verhüllt. Ich trage es in mir und oft sage ich, ja, es geht mir gut. Und manchmal spüre ich es buchstäblich in den Organen meines Innern, wie das Herz rebelliert, die Niere sticht, die Gale hochkommt, der Darm sich verkrampft. Wie wir im Innern die verborgenen, wirklich feste, harte Steine entwickeln, die dann oft medizinisch zertrümmert werden müssen. Übrigens von den Ärzten belegt, dass sehr oft ja, über 50% von den Menschen, die wirklich krank sind, die dann wirklich Krankheitssymptome haben, das von dem inneren Zustand, seelischen Zustand des Menschen herrührt, dass er richtig krank wird. Wir Menschen tragen viel Hartes und Schweres mit uns herum und oft mehr, als das uns eigentlich bewusst ist. Bei vielen psychosomatischen Erkrankungen haben wir zunächst keine Ahnung, warum dies oder jenes Organ jetzt gerade rebelliert und seinen Aufstand probt. Auch uns selbst bleibt unser Innerstes oft sehr verborgen und wir müssen uns erst auf einen langen, mühsamen Weg machen, um uns und unserem inneren wahren Wesen auf die Schliche zu kommen. Liebe Zuhörer, wisst ihr, es gibt viele Menschen, die sind verloren dadurch, wer sie sind. Was meine ich damit? Du bist in einer Familie hineingeboren, wo du nicht willkommen warst. Den Satz immer wieder gehört, ach, aus dir wird nichts. Ach, du bist doch sowieso ein Versager. So viele Leute haben es mir gesagt. Gerade dieser Satz bleibt so stark im Innern verborgen. Und sie sind verloren in diesem Satz und sie kommen nicht raus. Und ich sage, Jesus ist für dich gestorben, komm zu Jesus. Er sagt, nee. Ich bin Versager. Das ist mein Gefängnis. Ich komme nicht heraus, ich bin verloren. Eltern wollten lieber einen Jungen, du bist aber ein Mädchen, das hat man dir häufig spüren lassen. Du warst in einer zerrütteten Familie aufgewachsen und gerade, liebe Zuhörer, in der letzten Zeit bei so vielen Ehescheidungen, bei so vielen zerrütteten Familien, ist es so ein Anliegen von mir, gerade Menschen diesen Weg zu zeigen, dass sie wie diese Münze sind. Sie sind verloren in einem inneren Gefängnis, ohne dass sie da eine Schuld haben dafür. Aber dass es trotzdem einen Weg gibt, aus diesem Gefängnis herauszukommen. Wusstet ihr, viele Prediger sagen in der Evangelisation, dass viele Menschen, die absolut gegen Gott sind, die gegen Gott rebellieren und sagen, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Wenn man mit ihnen redet und sich mit ihnen unterhält, plötzlich entdeckt, dass eigentlich Gott gar kein Problem für sie ist. Aber das Problem ist das, was sie erlebt haben in ihrem Leben, in Beziehungen zu ihrem Vater zum Beispiel, zu Respektpersonen aus ihrem Leben. Und das sind oft die Steine, die so stark sind, das ist oft das Gefängnis, aus dem dieser Mensch nicht herauskommt. Er projiziert dieses Problem auf Gott und sagt, Gott, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und viele Seelsorger sagen, rede mit diesem Menschen über diese Beziehung und du wirst erleben, dass er sich zu Gott bekehrt. Manche mögen verloren sein dadurch, wo sie gewesen sind. Du bist in eine Situation hineingekommen, unverschuldet, in eine Situation, wo du etwas gesehen hast, was dich so verletzt hat. Eindrücke lassen einen nicht mehr los, man träumt davon, die Bilder sind fortwährend vor Augen. Liebe Zuhörer, wenn wir über innere Verletzungen reden, dann müssen wir natürlich auch über einen sehr schwierigen Punkt reden, und zwar über Missbrauch. Missbrauch gibt es sehr unterschiedlich. Und wir haben in letzter Zeit in unseren Nachrichten vieles über Missbrauch gehört, gerade in erster Linie über sexuellen Missbrauch. Eine der schlimmsten Dinge, die man einem kleinen, jungen Menschenherzen antun kann. Aber es gibt noch weit mehr Missbräuche. Es gibt emotionalen Missbrauch. Gefühle sind ausgenutzt worden. Du hast dich einmal jemand anvertraut und der ist gegangen und hat das direkt weitergeplappert. Da frage ich mich, was passiert in meinem Innern? Da ist eine Verletzung, die so tief mich trifft und ich sitze in einem Gefängnis und ich komme da nicht raus und ich bin verloren. Es gibt Machtmissbrauch, es gibt Notmissbrauch, es gibt Vertrauensmissbrauch. Und liebe Zuhörer, lass mich eins sagen, dieser Missbrauch macht auch nicht Halt vor der Türe unserer Kirchen und Gemeinden. Und deshalb gibt es auch in unseren Gemeinden viele, viele Menschen, viele Christen, die absolut da sitzen, voll mit inneren Verletzungen. Vielleicht auch heute Abend, ich kenne dich nicht. Missbrauch ist der missbräuchliche Gebrauch von Macht. Ob der Missbrauch emotional, körperlich, sexuell oder geistlich ist, immer geht es um einen verkehrten Einsatz von Macht und Autorität, die Macht, die ein Einzelner gebraucht, um andere zu kontrollieren, zu beherrschen, zu manipulieren und zu benutzen. Missbrauch handelt immer davon, dass diejenigen mit Macht und Autorität ihre Macht und Autorität verkehrt einsetzen, um ihre eigenen Ängste, Verletzungen oder Unsicherheiten zu kompensieren. Und was bleibt oft einem Menschen, der diesen Missbrauch erlebt hat, diese Verletzung in sich trägt? Das ist wie ein Weg, der wirklich wie so eine Spirale ist. Und der erste Punkt ist oft, es bleibt nur eins übrig zu verdrängen. Jeder kennt das aus seinem Leben. Einfach wegzudrängen. Ich kenne meine inneren Verletzungen. Meine erste Reaktion war immer Verdrängung, weglaufen, einfach nicht daran denken, sich ablenken, wie wir gestern gehört haben. Verdrängung ist der erste Punkt. Wir sammeln in einem Schrank all unsere Verletzungen, Tür zu und tun so, als ob nie was gewesen wäre. Und an einem unerwarteten Augenblick, wo wir am wenigsten darauf vorbereitet sind, geht diese Tür plötzlich auf und die ganzen Verletzungen sind so real, als ob sie gerade geschehen wären. Vielleicht ist schon lange Zeit her. Ich habe erlebt, liebe Zuhörer, ich habe erlebt von älteren Menschen, die weit aus Russland von vielen Begegnungen plötzlich da saßen und sagten, ich träume jede Nacht von diesen Erlebnissen. Immer wieder verdrängt. Aber auch Christen gewesen, auch hier Lieder, fromme Lieder gesungen haben. Liebe Zuhörer, diese Verdrängung geht weiter. Es geht weiter. Der zweite Punkt bei dieser Verdrängungsart ist Flucht. Menschen fliehen. Menschen können nicht in diesem Zustand überleben. Man muss weiter. Also Verdrängung hilft nicht, also flieht man. Man rennt regelrecht weg. Einige wehren sich durch die Flucht in den Kopf. Mit verschiedenen Ideologien, mit Philosophien, mit Glaubenssystemen, mit Fantasien. Oh, wie kenne ich das gut. Ich bin auch so ein Grübler. Du auch? Ich bin so ein Grübler. Also der sich so gut zurückziehen kann und sagen kann, gut, du kannst reden, was du willst. Ich habe meine Gedanken. Ich ziehe mich zurück und grüble. Was kann man dort nicht alles an Flucht aufbauen? Andere wehren sich durch große Aktivität, der Gefühle fernhält, Karrierestreben, Beschäftigung, Beschäftigung, Beschäftigung. Liebe Zuhörer, ich saß manchmal mit Menschen, die Christen sind und sie sagten, ich habe für Gott gelebt und habe vieles für Gott gemacht, aber das war nicht echt. Ich bin nur einfach auf der Flucht vor meinen inneren Verletzungen gewesen, wo dieser Mensch dann zusammenbricht und sagt, ich möchte endlich frei werden von diesen inneren Verletzungen. Man ist eifrig, fleißig, strebsam, tätig, tüchtig, stressig und unruhig. Man sagt sogar die Art, wie ein Mensch redet, wenn er sehr laut redet zum Beispiel, ist es oft so, dass er auch innere Verletzungen in sich trägt oder sehr schnell redet. Könnt ihr mich auch beurteilen an den Tagen. Liebe Zuhörer, das hört nicht auf damit, mit Verdrängung, mit Flucht. Es geht in die Sucht, es geht gar nicht anders. Es ist wie eine Spirale. Und keiner ist vor dieser Spirale gefeit. Keiner kann aus dieser Spirale einfach so ausbrechen. Es bricht in die Sucht ein, Man versucht, einen Ausgleich zu schaffen. Etwas von dem, Sucht ist etwas von dem, wir fühlen und denken, wir müssten es unbedingt haben, aber es nicht wirklich zum Leben notwendig brauchen. Eigentlich braucht der Mensch diese Dinge, die er in Sucht fällt, die braucht er eigentlich nicht. Aber der Körper vermittelt ihm absolut deutlich und sagt, du brauchst das, sonst stirbst du, sonst gehst du kaputt. Menschen landen in Sucht, Drogen, Alkohol, aber nicht nur das. Hier, überflüssige Sorgen, übermäßiges Planen, Diskussionssucht, Geld ausgeben, Geld sparen, Schlafsucht, Esssucht, Abnehmsucht und so weiter und so weiter. Wir können diese Liste fortfahren. Es sind alles Dinge, in die ein Mensch flieht. Und zwar nur aus dem einen einzigen Grund, vor seinen inneren Verletzungen zu fliehen. Und jetzt kommt das Schlimmste, finde ich. Aus Opfern werden immer Täter. Aus Opfern werden immer Täter. Wenn nicht etwas in meinem Leben mit meinen inneren Verletzungen passiert, wenn nicht eine Möglichkeit ist der Rettung aus meinen inneren Verletzungen, werden aus Opfern immer Täter. Aus Kindern, die missbraucht wurden, werden Eltern, werden erwachsene Menschen, die andere missbrauchen. Und liebe Zuhörer, vielleicht sagst du nein, bei anderen ja, bei mir nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe oft so gedacht, ich habe das gelesen, ich habe gedacht, nee, als ich mein Leben überprüft habe, es gab nur einen Weg, diese inneren Verletzungen anzusprechen und über diese inneren Verletzungen zu reden und diese inneren Verletzungen Gott zu bringen, damit Gott sie heilen kann. Wisst ihr, aus Opfern werden Täter, aus Verletzte werden Verletzende. Aus Kindern, die verletzt wurden, werden Väter und Mütter, die selbst verletzen. Und häufig sind wir schon längst Christen, aber da schlummern noch so einige Verletzungen in uns und wir merken vielleicht gar nicht, dass gerade sie uns dazu bringen, auch andere zu verletzen. Und jetzt frage ich euch, wisst ihr jetzt, warum in der Gemeinde so viel Verletzungen ist? Da sitzen Menschen, die ihre Verletzungen noch in sich tragen, die immer noch im Verdrängungsprozess auf der Flucht und in irgendwelchen Ideen reingeraten sind und sie müssen das irgendwo raus. Aus Opfern werden Täter. Und so entsteht ein Kreislauf der Verlorenheit, den zu durchbrechen es fast unmöglich scheint. Opfer, Verdrängung, Flucht, Sucht, Täter, Opfer, Verdrängung, Flucht, Sucht, Täter. Es ist wie ein Kreislauf, der einfach immer weitergeht. Viele Menschen sagen zu mir, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich so von Christen enttäuscht bin. Gibt es auch. Vielleicht ist hier jemand, der so denkt. Durchaus möglich. Ja, ich denke da an viele Situationen auch in meinem Leben, wo ich viele Fehler gemacht habe. Wenn ich die Bibel aufschlage, fällt mir direkt Petrus ein. In Gethsemane, kennt ihr? Wo er mit dem Schwert so reinschlägt. Jesus zu verteidigen, er rennt und haut dem einen Diener, oder war das jetzt einer von den Römern, auf jeden Fall das Ohr ab. Ich habe in meinem Leben auch manch einem Nichtchristen das Ohr abgeschlagen mit meinem Verhalten. Dass er sagt, ich bin verletzt, ich kann nicht. Ich habe sehr oft mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, mein Vater geht in die Gemeinde. Meine Mutter ist Christ, aber ich kann nicht, ich sehe ihr Leben, ich habe Schwierigkeiten, ich bin verletzt durch sie und ich komme aus diesem Gefängnis nicht raus. Ich habe erlebt in den Tagen, dass Christen gerade ihr Leben anfingen in Ordnung zu bringen und ihre Verletzungen wieder in Ordnung zu bringen, dass da Väter und Mütter nach Hause gegangen sind und gesagt haben, heute ist ein Gespräch mit meinem Sohn fällig. Und der Sohn am nächsten Abend hier vorne saß und den ganzen Abend weinte. Zum ersten Mal plötzlich diese Verletzung durchbrochen. Liebe Zuhörer, der Wert der Münze bleibt, auch wenn sie unverfügbar ist. Das finde ich so schön in unserer Geschichte. Die Münze ist irgendwo verschwunden. Die liegt irgendwo einfach rum. Mit der kann man nicht einkaufen, aber der Wert bleibt. Das Besondere ist, wenn wir verloren sind in unseren inneren Verletzungen, hat man nur ein einziges Gefühl und das ist das Gefühl der Minderwertigkeit. Ich bin nichts wert, mich mag niemand, die anderen, die denken sowieso alle nur schlimm von mir, wenn sie mich sehen. Wisst ihr, ein Gedanke oder mehrere Gedanken zum Thema, wie viel wert oder wie viel ist unser Leben eigentlich wert? Lass uns darüber ein bisschen Gedanken machen. Wisst ihr, Napoleon, der sagte einmal nach einer verlorenen Schlacht, da liegen tausende Leichen von seinen Soldaten auf einem Feld, auf einem Schlachtfeld. Und wisst ihr, was er sagt? Noch mehr Menschen, als in dieser Schlacht gefallen sind, werden in einer Nacht in Paris gezeugt. Was für eine Menschenverachtung. Das war vor 200 Jahren, da lebte Napoleon. Und heute? Liebe Zuhörer, wie erschreckend ist das denn? Nur mit Waffen und mit Drogen wird noch mehr gehandelt. Danach kommt sofort der Menschenhandel. Heute. An dritter Stelle steht der Menschenhandel. Obwohl Mauretanien 1981 als letztes Land offiziell die Sklaverei abgeschafft hat, schätzt die UNO in einem Weltbevölkerungsbericht, dass jährlich 600.000 bis 800.000 Menschen verkauft werden. Jährlich 600.000 bis 800.000 Menschen verkauft werden, vorwiegend Frauen und Kinder. Das bringt den Menschenhändlern 7 bis 12 Milliarden Dollar. Kriminelle Syndikate verdienen in Zeiten fallender Grenzen mit dem Rohstoff Mensch jährlich weitere 32 Milliarden Dollar, unter anderem im Sexgeschäft. Eine Fahrt nach Tschechien genügt, um die Schilder zu finden, neue Mädchen ab 25 Euro. Wie viel ist unser Leben eigentlich wert? Im Juni 2005 hat ein deutscher Ökonom den durchschnittlichen Wert eines Menschenlebens in Deutschland wohlgemerkt, mit 1,65 Millionen Euro berechnet, laut Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein recht makaberes Rechenbeispiel. Wo Menschen in Geldwerte umgerechnet werden können, wird mir Angst und Bange, liebe Zuhörer. Denn schnell wird gefragt, ob es sich zum Beispiel noch lohnt, alten und kranken Menschen die nötige medizinische Hilfe und Pflege zukommen zu lassen. Bald macht man sich beim Ausrechnen des Wertes eines Menschenlebens Gedanken darüber, wer in unserer Gesellschaft noch nützlich ist und wen man sich noch leisten kann. Kann man nicht Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Rentner, Immigranten, Fremde, Behinderte gut verzichten? Die wahre Mensch spielt in einem gesellschaftlichen Bereich eine Rolle, Massenentlassungen bedeuten steigende Aktienkurse, Arbeitslose, Arbeitsunfähige wurden auch schon mal als Wohlstandsmüll abgestempelt, laut Zeitung. Wusstet ihr, dass Indien und China als Hochburgen des illegalen Organhandels gelten? In China, wo jährlich nach Schätzungen des Amnesty International bis zu 8.000 Menschen nach Todesurteilen hingerichtet werden, verwendet man deren Leichen als Ersatzteillager. Was man für ein Organ bezahlen muss, Niere kostet 50.000, Leber 100.000, Lunge 120.000, das Herz mindestens 120.000 Euro. Müssen Sie bezahlen, was aus China kommt. Wer und was bestimmt darüber, wie unser Leben wert ist, geht es da letztlich um den Marktwert? Und ich kann euch sagen, der ist gesunken im Zuge der ganzen Automatisierung. Mehr Maschinen kommen, da ist der Wert des Menschen absolut gesunken. Liebe Zuhörer, wertvoll, wie können wir uns wertvoll machen? Viele probieren das, wisst ihr, durch Vergleiche. Wie kann man seinen Wert vergleichen? Also ein VW ist im Vergleich zum, der Mercedes hat im Vergleich zum VW einen Wert, nicht wahr? Man muss den Vergleich immer sehen. Wir vergleichen uns untereinander. Und wisst ihr, das Besondere ist, das merkt man dann gerade in den Besuchen, in den Gesprächen untereinander, wenn ich zum Beispiel beiläufig erzähle, wie viel ich verdiene, dann ich erzähle, was für einen teuren Urlaub ich mir leisten konnte. Damit will ich zeigen, hey, ich bin wertvoll. Andere Menschen erzählen von ihren Kindern, wie sie erfolgreich sind, wie sie besonders was geleistet haben. Ich bin wertvoll. Wir geraten in einen regelrechten Wettkampf, einen Vergleichswettkampf, nur um zu zeigen, ich bin wertvoll. Liebe Zuhörer, wie viel Wert hat ein Mensch? Wisst ihr, ein, Ein Mann, ein Lehrer von einer Klasse, er wollte seinen Schülern das deutlich machen. Und er nahm einen 20-Euro-Schein. Und er sagte, ihr lieben Schüler, eins müsst ihr verstehen. Was ist, wie viel? Das sind 20 Euro. Wer möchte es haben? Es meldete sich die ganze Klasse. Jeder wollte 20 Euro haben. Dann hat er genommen, den 20-Euro-Schein so zerknautscht und hat gesagt, so, guck mal, wie er jetzt aussieht. Das sieht noch gar nichts aus. Also wer will ihn jetzt haben? Es meldet sich immer noch die ganze Klasse. Okay, sagt er, dann machen wir ein weiteres Beispiel. Er warf das auf den Boden, trampelt da drauf. Und wer will das jetzt haben? Und es melden sich immer noch alle 20 Mann. Also er sagte, wisst ihr, genau darum geht es. Egal, was in deinem Leben passiert, egal, was du für Situationen erlebst, was für Schicksalsschläge oder was auch immer in deinem Leben passiert, den Wert, den Gott dir gibt, der bleibt immer gleich, egal wie du aussiehst, wie was in deinem Leben passiert. Gott ist immer noch interessiert an dir. Der Wert, den du hast, der bleibt immer derselbe. Vergiss das nie. Wir denken oft, wenn wir das, was in unserem Leben passiert ist, wir sind nicht so viel wert als die Menschen, die vielleicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Gott sagt, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich lieb habe. Das Interessante ist, ich habe in einer Situation meines Lebens, wo ich auch so eine Minderwertigkeitskrise hatte, da habe ich Gott gefragt, warum, was machst du an mir? Was habe ich Besonderes, was kann ich dir bieten, was kann ich leisten? Gott sagt immer wieder, Jesaja 43, weil du in meinen Augen kostbar bist und weil du wertvoll bist und weil ich dich liebe. Das ist der Grund, weil ich dich liebe. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was du für Leistungen bringen kannst. Gott sagt, weil ich dich liebe. Unser Lebenswert lässt sich nicht mit ökonomischen Kategorien begreifen. Unser Lebenswert wird von Gottes Handeln bestimmt. Das ist die Wertgarantie. Und zwar steht es im 1. Petrus, denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei, der Sünde, der Verlorenheit zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht nur mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er mit dem unschuldigen, fehlerlosen Lamm für uns geopfert hat. Das ist der Preis. Und Petrus sagt, vergiss das bitte jetzt nie. Das ist die Wertgarantie, dass Gott für dich sein Leben gelassen hat am Kreuz auf Golgatha. Und schaut mal, was in unserer Geschichte passiert. Diese Frau macht sich auf dem Weg, oder besser gesagt, fängt an, ihr ganzes Haus durchzustöbern, um dieses verlorene Geldstück wiederzukriegen, wiederzufinden. Und das war gar nicht so einfach zu der damaligen Zeit. Wisst ihr, die Dorfhäuser in der Gegend Galiläa bestanden normalerweise aus unbehauenen Steinen, aus schwarzem Basalt. Das heißt, in den Räumen war es sehr dunkel. Bei solchen Materialien entstanden mit der Zeit Risse im Boden, in die das Geld leicht fallen konnte. Das erschwerte die Suche natürlich. Hinzu kam, dass die Wände aus tiefschwarzem Basalt bestanden, die Räume sehr dunkel machten. Auch durch die engen Fenster kam wenig Licht in die Wohnung. Daher musste die Frau die Lampe anzünden. Gott macht sich auf die Suche nach meinem Wert. Liebe Zuhörer, wisst ihr, wenn wir über innere Verletzungen reden, dann fällt mir immer Jesaja ein. Da wird Gott so toll beschrieben. Er beschreibt in Jesaja 57, denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Wisst ihr, was Gott hier sagt? Gott sagt, wenn ein Mensch innerlich verletzt ist, wenn ein Mensch in diesem Gefängnis hockt, sitzt, bin ich in seiner Nähe, bin ich ganz nah. Das heißt, Gott geht sehr behutsam mit Minderwertigkeit in unserem Leben um. Gott interessiert das sehr, wenn ein Mensch damit kämpft, wenn ein Mensch mit seinen inneren Verletzungen nicht zurechtkommt, ist Gott ihm ganz nahe. Denn Gott sagt, ich wohne da. Was bedeutet das? Wohnet heißt in der Nähe sein, ist gerne da, hat Zeit. Das bedeutet wohnen. Gott sagt, Menschen, die innerlich verletzt sind, da wohne ich. Lasst mich einen Augenblick damit verbringen, euch etwas zu zeigen. Wisst ihr, nicht nur wir sind gebrochen und verletzt in unseren Herzen. Ich möchte euch etwas zeigen, was mir sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Wenn wir über innere Verletzungen reden, da ist auch noch jemand anders, der sehr verletzt ist. Das ist Gott. Gott hat den Menschen geschaffen, er hat eine Beziehung zu ihm, er hat jeden in der Kühle des Abends immer Kontakt mit dem Menschen gehabt. Und eines Tages kommt er in diesem wieder zu dem Termin, wo er mit dem Adam dann Gemeinschaft hatte, und plötzlich war er nicht mehr da. Und er ruft: Adam, wo bist du? Es ist etwas zerbrochen. Und nicht nur wir leiden an dieser Zerbrochenheit. Lieber Zuhörer, lass mal etwas sagen. Gott leidet noch viel mehr als wir an der Zerbrochenheit, an diesem Zerbruch zwischen ihm und Menschen. Er hat uns verloren. Er hat die Beziehung zum Menschen auch verloren. Ich kann mir gut vorstellen, diese Situation, wo er da die Fälle machte für die Menschen, als sie aus dem Paradies gehen mussten. Das war keine Vertreibung aus dem Paradies, liebe Zuhörer. Das war eine ziemlich schlimme Situation. Da wurde kein Wort gesprochen. Gott war absolut zerbrochen. Und Gott, interessant ist, wenn ihr die Bibel kennt, wer die Bibel kennt, in den Alten Testament, kennt ihr irgendwo eine Situation, wo es heißt, dass Gott gefeiert hat und sich gefreut hat? Gibt es nicht. Gott hat gesucht nach Wegen, die Beziehung zum Menschen wieder aufzubauen. Immer wieder durch verschiedene Dinge hat er probiert, den Menschen wieder eine Beziehung zu, das ist wie jemand, der eine verlorene Beziehung wieder zurückerobern möchte. Und was macht ein Mensch, der immer wieder probiert, einen Menschen zu gewinnen? Hast du schon mal erlebt so etwas? Irgendwann sagst du: So, Madame, jetzt musst du dich entscheiden. Das macht Gott auch. Er setzt eine Arche und sagt: So, ihr lieben Leute, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Ich habe genug probiert, ich habe genug gelitten an dieser Situation. Es reicht, wer mit mir leben möchte, wer eine Beziehung zu mir haben möchte, der geht jetzt in diese Arche. Wer nicht, der halt nicht. Er kommt um. Was heißt es in der Bibel nach dieser ganzen Katastrophe, wo die ganze Erde überschwemmt wurde? Sitzt Gott da mit den Leuten, die da gerettet wurden, und feiert ein fröhliches Fest? Nein, Gott sitzt da und sagt: Es reut mich, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Spürst du die Liebe Gottes zu uns Menschen? Und Gott sagt: Der Regenbogen ist ein Zeichen, dass ich nie mehr diesen Schritt wagen werde. Ich werde sie lieben und ich werde sie immer wieder versuchen zu locken und die Beziehung zu mir zu kommen. Und wenn ich vergehen muss, liebe Zuhörer, und deshalb ist Jesus gekommen. Jesus konnte das Leid seines Vaters nicht mehr ertragen. Deshalb ist Jesus gekommen. Und Jesus hat keinen Hehl daraus gemacht, in dieser Welt genau den Grund zu nennen. Er sagt: Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Alles andere interessiert ihn nicht. Er wollte keine Diskussionsrunden, er wollte keinen Austausch, kein Pläuschchen. Es ging ihm um verlorene Menschen zu retten. Denn sein Vater sitzt da und leidet. Wisst ihr, ein Professor unterhält sich mit 600 Studenten und erzählt von Gott. Gibt ein Zeugnis von seinem Leben mit Jesus, er war bekehrt. Und er gibt ein Zeugnis, und als er dann diese Vorlesung zu Ende hat, dann kam ein Student zu ihm und sagte: Herr Professor, ich möchte mit Ihnen reden. Wissen Sie, Sie haben da so toll von Gott erzählt. Wissen Sie, ich habe kein Problem mit Gott. Ich habe Glück gehabt in meinem Leben. Meinen Eltern, meine Entscheidungen, in meinem Leben, Beziehung, es läuft eigentlich wie geschmiert. Also Gott interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber ich habe auch kein Problem mit ihm. Ich lasse ihm den guten Mann sein lassen und lass ihn so sein, wie er ist, der interessiert mich nicht. Ich habe kein Problem mit ihm. Und dieser Professor stand da und sagte: Wissen Sie, ich bewundere Sie, dass Sie Ihr Leben so toll im Griff haben, dass Sie so die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Aber wissen Sie, Sie haben kein Problem mit Gott, aber Gott hat ein Problem mit Ihnen. Wie, was habe ich ihm getan? Gar nichts, sagt er. Sie haben ihm gar nichts getan. Sein Problem ist, er liebt Sie. Das hat er noch nie so verstanden. Ja, sein Problem Gottes ist, dass er Sie liebt, sagt der Professor. Oh, diese Sicht habe ich noch nie gehabt, sagte der Junge. Sie setzten sich hin und unterhielten sich noch 2 Stunden. Dieser junge Student hat zum ersten Mal begriffen. Liebe Zuhörer, wir predigen nicht hier einen Jesus für Armen. Wir predigen nicht hier einen Jesus für Verletzte, für kaputte Menschen. Nur für die Menschen, die einfach nicht klarkommen in ihrem Leben. Wir stehen hier, weil ein Vater einfach sagt, ich kann nicht ohne meine Geschöpfe. Ich liebe sie. Und es ist egal, wie mein Leben abläuft. Gott sucht dich. Gott sucht jeden Menschen eine Beziehung zu ihm. Und deshalb stirbt Jesus am Kreuz. Und es heißt in dem bekanntesten Vers der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr, begreif es doch mal, geh in die Tiefe. Wie sehr? So sehr. Liebe Zuhörer, alle, die vielleicht ihre Verletzungen mit sich tragen, möchte euch einladen, einen kleinen mit mir mitzukommen zum Kreuz. Denn dort hängt einer, der auch absolut verletzt ist. Jesus hängt am Kreuz, ist ein wichtiger Augenblick. Jesus hängt am Kreuz, sein Körper ist mit Wunden übersät, möchte sie gar nicht ausmalen. Vielmehr ist seine Seele verletzt. Er hat sich seinen Jüngern, für die er so viel Zeit geopfert hat, er hat sich ihnen geöffnet. Sie haben ihn verraten, sie haben ihn verleugnet. Seine Würde ist genommen. Er wurde gefeiert, nach Jerusalem eingezogen. Und dann von den gleichen Menschen verspottet. Wir wollen nicht diesen, weg mit diesen. Seine Würde ist genommen, seine Persönlichkeit ist gebrochen. Einer, der sein Liebstes verliert am Kreuz, schreit er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebe Zuhörer, jeder kann sich bedienen am Kreuz. Es ist ein Fest des Verspottens. Kennt ihr? Habt ihr jeder schon mal die Situation gehabt, dass man so dachte, oh Mann, so richtig über jemand mal so herzuziehen oder den so richtig fertig zu machen, da kommt in uns manchmal dieses hoch. Hier können wir uns bedienen, liebe Zuhörer, denn er wurde angespien, er wurde verraten, da konnte man sich auslassen, denn da hing einer, der das alles auf sich genommen hatte und sich nicht gewehrt hat. Liebe Zuhörer, hier hängt einer, dessen Herz zerbricht in 1000 Stücke. Am Kreuz, liebe Zuhörer, hängt der geballte Zerbruch. Aber dieser Zerbruch ist nicht aus der Verletzung. Jesus zerbricht aus Liebe. Das ist ein Unterschied. Wir zerbrechen aus Verletzungen. Jesus zerbricht aus Liebe. Wisst ihr, deshalb beginne ich zu verstehen, was das bedeutet, in Jesaja 53, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn, zu unserem Frieden und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Was bedeutet das, dass gerade der Tod Jesu, diese Verletzung, die er dort getragen hatte, mit unseren Verletzungen etwas zu tun haben, mit unseren inneren Verletzungen, die wir unser ganzes Leben lang mit uns tragen und nicht fertig werden mit ihnen? Was hat das mit uns zu tun? Liebe Zuhörer, Gott möchte den Kreislauf deiner Verletzungen durchbrechen, indem er dich heilt durch inneren Frieden. Da, wo du Opfer warst, siehst du das Kreuz, siehst du Jesus am Kreuz. Da, wo du die Verletzungen in sich trägst, siehst du Jesus am Kreuz. Da, wo du auf der Flucht warst, siehst du Jesus am Kreuz. Da, wo du in Sucht geraten, wo du zum Täter geworden bist, ist das Kreuz. Liebe Zuhörer, Jesu Zerbruch aus Liebe ist das Mittel, was meine Verletzungen heilt, was meine inneren Verletzungen heilt. Lass mich das noch kurz zeigen. Wisst ihr, Gottes Herz zerbricht aus Liebe. Mein Herz zerbricht aus den Verletzungen. Und jetzt passiert etwas ganz Eigenartiges. Wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, dann passiert, wenn der Zerbruch aus der Verletzung sich dem Zerbruch aus Liebe hingibt, entsteht Heilung. Schaut da, Gottes Herz ist zerbrochen aus Liebe. Mein Herz ist zerbrochen aus der Verletzung. Wenn ich mein Herz in Gottes Herz lege, dann entsteht Heilung. Dann drückt dieses Herz mein Herz zusammen. Und das muss ich euch sagen, habe ich persönlich erlebt. Ich habe erlebt, wie meine Verletzungen, wie Gott meine Verletzungen geheilt haben. Ich hatte in meinem Leben Situationen, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, wenn ich das alles klären sollte an Verletzungen, die ich so an mich getragen habe, da habe ich meinen Rest des Lebens noch wirklich viel vor. Da kann ich nie hier vorne stehen. Gott hat mich geheilt, ohne ein Gespräch, ohne ein Gespräch, ohne einen Psychologen, ohne irgendwas. Gott hat mich geheilt. Das ist für mich das größte Wunder. Wenn Gott unsere inneren Verletzungen aufdeckt, aufmacht und sie nimmt, das ist das größte Wunder, was es gibt. Und jetzt kommt noch etwas, was wichtig ist, liebe Zuhörer. Gerettete sollen zerbrochen aus Liebe werden. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass das nicht so in unseren Gemeinden funktioniert, dass Menschen zwar sich gerne von Gott ihre inneren Verletzungen heilen lassen, aber sie wollen nicht zerbrochen aus Liebe für andere werden. Schaut mal, so eine Kerze. So eine Kerze, wir alle sitzen, wenn es kalt wird draußen, um eine Kerze und jeder sagt, oh, wie romantisch, wie schön eine Kerze. Wusstet ihr, in einer Kerze vollzieht sich ein Sterbeprozess? Die Kerze stirbt, die vergeht. Ein Feuer, es stirbt dort etwas. Und alle sitzen drumherum und sagen, oh, wie romantisch, Liebe ist in der Luft. Liebe Zuhörer, wenn ich ein Zerbrochener aus Liebe werde für andere Menschen, dann gebe ich mein Leben natürlich hin. Und es kann sein, dass ich vieles, dass ich innerlich vergehe und abnehme, aber ich trage dazu bei, dass Liebe entsteht. Ich möchte noch ein paar Worte richten an Menschen, die vielleicht sagen, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich das und das erlebt habe. Wisst ihr, ich muss ehrlich sagen, in meinem Leben ist das auch so gewesen, dass ich einen Menschen kennengelernt habe, der gesagt hat, weißt du, Peter, du redest so toll von Jesus, das ist alles schön und gut, aber du bist in einer behüteten Kindheit aufgewachsen. Du hast nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Ich habe keine Chance mehr durch meine Vergangenheit. Wenn du so eine Kindheit, kaputte Kindheit erlebt hättest, würdest du anders reden. Da würdest du nicht von lieben Gott reden. Kennst du das? Viele Menschen sagen so etwas. Ich habe einem alten Mann begegnet, der sagte zu mir, weißt du Peter, ich habe keine Chance durch meine Vergangenheit. Wenn du die Kriegsjahre miterlebt hättest, würdest du anders reden. Wenn du die Bomben gesehen hast, die rechts und links dir um die Ohren geflogen sind und Menschenkörperteile durch die Luft wirbelten und du Menschen, die gerade mit dir gesprochen gesehen hast, wie sie plötzlich zerfetzt wurden. Ich kann nicht an Gott glauben. Meine Vergangenheit, das, was ich gesehen, was ich erlebt habe, das ist wie ein Gefängnis. Ich bin verletzt, es ist in mir drin und ich komme da nicht raus. Ich bin verloren. Ich bin wie das Geldstück, das verloren wurde durch diese Situation. Lass mich etwas sagen. Keine Vergangenheit ist so schlimm, dass es daraus keine Rettung mehr gibt. Und dass es kein Leid ist so stark, dass es keine Gnade mehr gibt. Ich möchte ein Sprichwort zitieren. Die gleiche Sonne, die das Wachs weich macht, macht den Lehm hart. Also die Sonne scheint und der Wachs wird weich, das Lehm wird hart. Von der gleichen Sonne, nehmen wir das mal auf unser Leben, übertragen wir das mal über unser Leben. Nehmen wir einfach mal die Sonne des Glücks, Gesundheit, Reichtum, Kraft. Menschen, die wir bewundern, wo wir sagen, das sind die, die auf der Sonnenseite des Lebens sind. Was ist mit ihnen? Macht die Sonne mit ihnen. Die einen macht diese Sonne dankbar, zufrieden, offen und barmherzig. Und die gleiche Sonne macht die anderen hart, geizig, egoistisch und gierig. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Lässt die einen aufblühen und reifen und die anderen verkümmern und scheitern. Nehmen wir zum Beispiel Hitze des Leides, Schwierigkeiten, Unglück, Krankheit, Trauer, Schicksalsschläge. Was machen sie mit uns? Macht die einen weich, offen, empfänglich und dankbar, dass wir sagen, Menschen, die Schweres durchgemacht haben, von denen können wir unglaublich viel lernen. Aber gleiche Hitze des Leides macht die anderen bitter, trotzig, hart und verschlossen. Auf beiden Seiten des Lebens, Glück und Leid, können Menschen reifen und scheitern, wachsen und verkümmern, hart oder weich werden. Ich komme noch mal zum Kreuz, zum Schluss. liebe Zuhörer, da hängen zwei Kriminelle neben Jesus. Und wisst ihr, das Interessante ist an dieser Geschichte, dass diese beiden Männer in der haargenau der gleichen Situation sich befinden. Beide befinden sich absolut in der gleichen Situation. Ich möchte das kurz schildern. Beide haben die rasenden Schmerzen in sich. Beide haben ein verfuschtes Leben hinter sich. Beide haben den Tod am Kreuz vor sich. Beide haben den Berg innerer Schuld mit sich. Beide haben die glühende Sonne über sich. Beide haben die spottende Menge unter sich. Beide haben die quälenden Fragen um sich. Beide haben den nicht endenden Durst in sich. Und beide, liebe Zuhörer, haben Jesus Christus neben sich. Beide Männer. Sie befinden sich in einer absolut gleichen Situation. Und jetzt stelle ich die Frage, warum? Flucht der eine und schimpft, lästert, verbittert und enttäuscht. Und der andere voller Reue empfängt Vergebung. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Warum ist das so unterschiedlich bei beiden? Die sind doch beide in der gleichen Situation. Lieber Zuhörer, die Situation, die kann dich in ein Gefängnis bringen, aber es ist nicht der letzte, das hat nicht das letzte Wort. Gott hat mir etwas gegeben und das ist eine Entscheidung. Ich kann eine Entscheidung treffen und die kann mein Leben komplett verändern. Und dieser eine trifft eine Entscheidung für Jesus in dem Moment. Und sein Leben verändert sich. Ich möchte schließen mit einem Gedicht. Es gibt einen Punkt. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man ganz sicher, im Grunde ist alles gesagt. Ich selbst bin jetzt dran, ich bin selbst gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Da weiß man genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick, da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden, da muss man sich für oder gegen entscheiden. Da ist das Vertagen, stillschweigend ein Nein, die Chance zum Ja kann so verloren sein. Es gibt einen Punkt und der ist jetzt dran. Gott bietet dir jetzt ganz konkret seine Liebe an. Bekenne jetzt Farbe, deutlich und klar. Entscheide dich für Gott. Ganz und gar. Ich möchte damit schließen und möchte euch bitten, jetzt, wie wir das auch gestern gemacht haben, die da waren, dass wir jetzt alle aufstehen und einen Moment der Besinnung haben, wo wir einfach ein Musikstück hören und wo wir einfach so ein bisschen gerade in unseren Verletzungen vor Gott bekennen oder öffnen oder einfach das Jesus bringen am Kreuz und sagen, dass er ist verletzt aus Liebe und er ist dir ganz nah, wenn du deine Verletzungen vor Augen hast. Du kannst ihm einfach sagen, du kannst aber auch jetzt in dem Moment ein Kind Gottes werden, wenn du eine Beziehung zu ihm wünschst. Ich bitte euch jetzt alle aufzustehen und den Moment einfach in Ruhe zu verbringen. Jesus, ich möchte jetzt zu dir kommen in diesem Augenblick und möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du hier bist. Gerade in diesem Augenblick, wo unsere Verletzungen vor Augen stehen, vielleicht Verletzungen, die ich dachte, die ich schon vergessen habe, die ich schon verarbeitet habe, plötzlich stehen sie da. Die Gefühle sind noch wieder da, wie sie am ersten Tag waren. Wie soll man das alles aushalten? Ich danke dir, dass ich aufs Kreuz, an das Kreuz gucken kann und sehen kann, dass du aus Liebe dich hingegeben hast. Und ich staune, wie du das gemacht hast. Herr, du bist jetzt in unserer Nähe und bist jedem Einzelnen, der mit seinen Verletzungen jetzt so dasteht, einfach ganz nah. Du sagst, du wohnst da und du bist ganz in der Nähe und wartest einfach, bis wir reagieren. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du einfach Menschen den Mut schenkst, dass sie reagieren, ob sie Christen sind oder nicht Christen, dass sie Mut haben zu reagieren auf diesen Augenblick, dass sie dir ihr Vertrauen schenken und sagen, du hast dein Leben für mich gegeben und ich möchte dir vertrauen. Ich möchte aus dem Gefängnis meiner Verletzungen raus. Ich möchte ausbrechen. Danke, Herr. Du reichst uns die Hand heute Abend. Herr, und du nimmst jeden ernst. Und wir sind in deinen Augen so viel wert. Danke, Herr, dass du uns so liebst. Dir die Ehre. Ich bete dich an. Amen. Nimm bitte Platz.